Hereinspaziert, Herr Warnecke.
Guten Abend, Herr Flügge.
Herr Warnecke, herzlich willkommen. Sie wirken recht entspannt, aber es sind momentan angespannte Zeiten. Wir befinden uns mitten im Bundestagswahlkampf, oder nehmen Sie das gar nicht mehr wahr?
Ganz ehrlich, eigentlich, wenn ich mich jetzt in die Themen reindenke, bin ich sofort angespannt, aber ich nehme den Bundestagswahlkampf eigentlich gar nicht wahr. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also klar, jetzt kommen die ersten Plakate, das wird sichtbar, aber ich sehe gerade überhaupt keine intensive politische Debatte. Also mal ein kleines Thema, wenn einer oder der andere sich vertut, so wie Robert Habeck das getan hat, als es um die Frage ging, ob die Krankenkassenbeiträge
auf auch Kapitalerträge.
Genau. Aber das ist ja jetzt nicht ernsthaft eines der Themen, wo ich sage, hier geht es um die Zukunft des Landes. Wir haben ja nur ein paar Baustellen um uns herum und da passiert gar nichts. Also ich bin fast schon ein bisschen frustriert, wie grottenlangweilig
dieser Wahlkampf ist. Haben Sie nicht vielleicht schon mal darüber nachgedacht, dass es ganz gut ist, wenn der Wahlkampf nur so kurz und eigentlich gar nicht so überschäumt, spektakulär ist?
Ich muss jetzt ehrlich sagen, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Nein, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann denke ich ehrlich gesagt, nee, das sehe ich nicht als positiv an. Weil
Vier Jahre Regierungszeit und dann ein halbes Jahr Wahlkampf.
Ja bitte, damit man endlich mal Positionen austauscht, damit man in die Sache reingeht, damit man neue Positionen der Parteien sieht. Es ist ja auch nicht so, dass eine Partei, machen die auch nicht, immer auf derselben Position stehen bleiben kann, weil die Welt um uns herum sich verändert. Ich möchte doch in einer politischen Debatte und einem Wahlkampf erleben, wie sich die Parteien als Repräsentanten der Menschen in diesem Land neu positionieren, erfinden und Lösungen und Herausforderungen für die Herausforderungen finden oder vielleicht einfach mal nicht nur reagieren, sondern vielleicht auch mal mit einer Idee nach vorne gehen, wo es hingehen soll mit diesem Land. Also ich meine, wenn ich jetzt Politiker wäre, dann würde ich mich doch hinstellen und sagen, also ich will jetzt nicht das Wort Vision benutzen, das ist ja von der SPD irgendwann mal klein gehäckselt worden, aber ich habe eine Idee, ich habe eine Vorstellung von der Zukunft, die ich gestalten möchte und da ist doch eine Debatte öffentlich darüber, ob die Idee gut ist oder nicht, ob der Weg dahin gut ist, ob es besseren Weg gehen kann. Das ist doch das, was ich möchte und da sehe ich gerade gar nichts. Oder haben Sie, ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu enge Wahrnehmung habe, aber ich nehme keine große politische Debatte wahr. Nehmen wir mal, hat jetzt überhaupt nichts mit Wohnen zu tun, das Thema Militärausgaben. Da kommt dann immer aus den USA von Donald Trump, kommen erst 2% des Bruttoinlandsproduktes, dann sagt er auf einmal 5%. Dann kam mal kurz Robert Habeck mit 3,5 und dann passierte aber nichts weiter. Und irgendwie fragt man sich ja, haben die denn überhaupt mal eine Idee? Offensichtlich ist ja das Beschaffen in Deutschland schon ein Problem.
Ja.
Der Kauf von Produkten, ob das nun Waffen oder gar Kleidung sind, scheinen ja bei Bundeswehr nicht
Ausrüstung,
zu funktionieren.
Ja.
Darüber würde ich mir meine Debatte wünschen.
Ja, also idealerweise findet das ja auch während einer Regierungszeit statt und hoffentlich auch nicht nur während des Wahlkampfs. Wir waren ja alle trotzdem sehr erleichtert, das kann man glaube ich so sagen, dass die Ampelregierung einfach ein vorzeitiges Ende gefunden hat. Und bei ihm, so wie ich es jetzt wahrnehme, ist der Frust über den Status quo, der ist irgendwie da.
Ja, also wir brauchen Änderung, wir brauchen neue Ideen und wir müssen, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle uns echt mal besinnen und nochmal einen Strich ziehen und sagen, so, wir gucken uns die Themen und Herausforderungen an, gerade beim Thema Wohnen, gucken uns die Fakten an und dann überlegen wir uns, was wir machen wollen.
Also über diese Themen oder über das Thema Wohnen und über die Ideen, die die Politik dazu haben, darüber wollten wir eigentlich heute sprechen, darüber werden wir auch noch sprechen.
Ja.
Aber dann haben Sie gestern um 16.32 Uhr zum Hörer gegriffen und mich angerufen und waren relativ außer sich und haben gesagt, es gibt da was mir noch viel mehr, also was dazu auch sehr gut passt, was mir noch viel mehr auf der Seele brennt, nämlich das ist die Bezahlbarkeit des Wohnens in Deutschland.
Genau, und zwar, und deswegen passt es so gut dazu, da haben Sie mal recht.
Ja.
Die Bezahlbarkeit der Wohnen als Faktengrundlage für die dann folgende politische Debatte, wie ich Wohnen bezahlbar machen kann.
Aber, also, ich möchte mal gleich einhaken.
Das kenne ich gar nicht von Ihnen.
Wenn ich hier auf die Straße gehe und 10 Menschen frage, finden Sie, dass Wohnen in Deutschland bezahlbar ist? Dann sagen mir sicherlich, und da glaube ich, würden Sie mir sogar zustimmen, dass 10 von 10 mir sagen, vermutlich sogar 100 von 100 oder 99 von 100 sagen mir, Wohnen ist in Deutschland nicht bezahlbar. Jetzt sind Sie letzte Woche, der Verband, durch diverse Presseartikel, durch die deutsche Medienlandschaft, durch die Öffentlichkeit gegangen mit Wohnen in Deutschland ist bezahlbar. Wie passt das zusammen?
Schön, das ist nämlich der Kern des Ganzen. Ich probiere das, Sie müssen mich im Zweifel abwürgen, zu erläutern. Es könnte sein, dass ich
nie erlauben, Herr Warnecke.
Na gut, dann muss ich mich selber zusammenreißen heute, wenn Sie mir nicht ins Wort fallen, weil es wirklich erschütternd ist. Ich will es mal knapp so zusammenfassen. Die Bezahlbarkeit wird nicht von uns, sondern von den Parteien, Gewerkschaften, Instituten, der Wissenschaft regelmäßig definiert mit dem Anteil der Netto-Kaltmiete am Haushaltsnettoeinkommen.
Also die Bezahlbarkeit heißt, wie viel Prozent beträgt und ja, wie genau.
die Nettomiete.
Die Nettomiete, also ohne die Betriebskosten, Heizung,
ohne Betriebskosten
und etc. Abgaben.
Genau, an den Ausgaben, die ich tätige, und zwar anteilig von meinem Haushaltsnettoeinkommen. Das ist also die spannende Frage der Bezahlbarkeit.
Das erfasst das Statistische Bundesamt.
Nee, die erfassen natürlich die einzelnen Werte. Wir haben das jetzt mal nicht nur erfasst, sondern auf alle 400 Kreise und kreisfreien Städte runtergebrochen.
Ja.
Und wir hatten das zuletzt vor 2 Jahren gemacht. Wir haben es aber diesmal noch ein bisschen verfeinert. Wir haben das nicht pauschal pro Kreis oder kreisfreier Stadt erfasst, sondern wir haben gesagt, wir gucken uns jetzt mal an, wie sieht das aus für Alleinlebende? Wie sieht es aus für Familien? Und jeweils in beiden Gruppen nochmal geguckt, welche Belastung haben die, wenn sie in den letzten Jahren nicht umgezogen sind, also schon länger einen Bestandsmietvertrag haben? Und wie sieht's bei denjenigen aus, die im letzten Jahr umgezogen sind, die also einen neuen Mietvertrag
haben? Also das ist ja natürlich immer ganz tricky, ne? Weil Menschen, die in der Regel in sehr langen Mietverträgen sind, die zahlen recht wenig, in Anführungsstrichen, ja? Und die natürlich jetzt gerade in den, will da nichts vorwegnehmen, aber in den Top-7-Städten in Deutschland, am besten noch in einem Neubau, ja, der eben auch teuer war. Das Thema Baukosten kennen wir ja alle. Die zahlen natürlich sehr viel mehr, so.
Genau, aber es ist eben gar nicht, und das wiederhole ich jetzt gerne, die Mietbelastung ist tatsächlich nicht dramatisch. Wir können das mal nehmen. Es kann übrigens jeder auf der Webseite von Haus und Grund, also auf der hausundgrund.de nachlesen. Und da sind auch für die einzelnen Fälle Deutschlandkarten drauf mit den exakten Daten für jeden einzelnen Kreis in Deutschland beziehungsweise jede kreisfreie Stadt. Und zwar 4 Stück. Das heißt einmal Familien ohne Umzug, die länger in der Wohnung wohnen, Familien mit Umzug, Alleinstehende ohne Umzug und mit Umzug, sind 4 Deutschlandkarten da. Und da kann man ganz wunderbar sehen, Einstieg, eine Familie, die in den letzten Jahren nicht umgezogen ist, da sieht man eigentlich flächendeckend in Deutschland, dass die Mietbelastungsquote tatsächlich flächendeckend unter 20% liegt. Familie.
Familie. Also die Familie zahlt von dem Familiennettoeinkommen, Haushaltseinkommen, zahlt sie bis zu 20%.
Unter 20% Netto-Kaltmiete. Und es gibt natürlich also die
Geben
beiden.
Sie für Mietkosten aus?
Für die Netto-Kaltmiete.
Ja.
So, ganz präzise sein. So, und dann gibt es ganz wenige Städte, das sind dann die bekannten von Ihnen genannten, Hamburg, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, München und Achtung, Freiburg, und
ja,
da war es das auch schon, wo die Mietbelastungsquote oberhalb von 20% liegt, aber die liegt samt und sonders trotzdem unterhalb von 25%. Das heißt, dieses über 30, 40, fast 50% junge Familien, das stimmt überhaupt nicht. Die Faktenlage ist an der Stelle falsch. Die Mietbelastungsquote in Deutschland für Familien, die nicht umgezogen sind, liegt immer, auch in diesen Großstädten, nicht über 22%.
Jetzt habe ich nochmal eine Nachfrage. Also Sie haben ja eingangs gesagt, es wird von der Wissenschaft und weiteren Institutionen wird definiert, was heißt Bezahlbarkeit.
Mhm.
So, das haben Sie jetzt gerade gesagt, ab 30% ist die Bezahlbarkeit.
Allgemein bei 30% ist so eine natürliche Grenze.
Ja.
Das Statistische Bundesamt sagt, ab 40% ist eine Überlastung gegeben.
Ja.
Ab 40%. Und selbst in Städten, ich pick's mal raus, München beträgt die Mietbelastungsquote für Familien, die nicht umgezogen sind, im Jahr 2024 21,8%. Das Haushaltsnettoeinkommen liegt dort nämlich bei Familien im Median bei 4.985 Euro. Und das gilt auch, nehmen wir mal für Berlin auf andere Weise, da sieht man eben dann das Gefälle. Da ist das Haushaltsnettoeinkommen im Median für Familien 3.700 Euro. Aber die Mietbelastungsquote beträgt auch nur 21,5%.
Jetzt gehen wir mal auf eine andere Personengruppe in Deutschland, die insbesondere ja auch in urbanen Gegenden vertreten sind, nämlich alleinlebende Singles.
Ein Sprung noch, ganz wichtig. Wir haben ja erhoben, was ist mit Bestandsmietverhältnis und was ist, wenn man jetzt gerade umzieht und neu sucht.
Ja.
Genau, und da haben wir jetzt auch nicht gesagt, wir wissen ja zum einen, auf den Resterampen, ImmoScout und ImmoNet, gibt es ja nur Angebote, die atypisch hoch sind.
Ja.
Weil wer da inserieren muss, kriegt keinen Mieter und das kriegen eben diejenigen nicht, die einfach zu teuer sind.
Genau, so. Also die Angebote, die eigentlich begehrt sind, gehen ohne die Börsen.
Ohne die beiden. Das heißt, das ist eine Resterampe. Und wir sagen, das ist ja auch übrigens von Empiriker nachgewiesen, dass zum Beispiel die Neuvertragsmieten in München 29% unterhalb dessen liegen, was im Schnitt bei ImmoScout angeboten wird.
Okay.
Ja, also da sieht man die Diskrepanz und dass diese Portale überhaupt nicht repräsentativ sind für die wahren Wohnkosten. So, und jetzt ist aber eben auch so, wir haben trotzdem mal diese Zahlen genommen von den Angebotsportalen und haben gesagt, was müsste denn jemand, der jetzt neu mietet und die Wohnung tatsächlich idiotischerweise über eins der Portale, diese Resterampen besorgt, bezahlen und ins Verhältnis setzen? Und dann sieht man eben auch bei einer Familie, da ist es dann natürlich teurer, aber da beträgt die durchschnittliche Mietbelastungsquote in Berlin 33,9%. Schlicht und ergreifend, weil die Haushaltsnettoeinkommen da eben weiter gering sind. Aber es gibt in ganz Deutschland nur drei Städte, nämlich Berlin, München und Freiburg, wo es über 30% liegt. Das heißt, die Mietbelastungsquote in dem ganzen Rest von Deutschland liegt entweder unter 30 oder gar unter 20%, so dass man auch hier nicht sagen kann, wir haben einen Fall von Überbelastung.
Wie es definiert ist.
Und der Schmerzbereich, der allgemeine, wo man sagt, da wird's kritisch, ist ja schon runtergezogen auf 30%, ist nur in drei Städten der Fall. Und alle drei sind eigentlich auch wirklich bekannt für eine eher, sagen wir mal, mäßig gute Wohnungspolitik. Da ist im Prinzip kommunalpolitisches Versagen wird in den drei Städten bundespolitisch sichtbar.
Jetzt gehen wir nochmal auf die Singles.
Genau, und da ist es nicht ganz so positiv, aber auch noch erstaunlich. Was ist der große Unterschied? Das muss man einfach sagen. Nicht, dass da die Mietenverhältnis wesentlich höher wären, ist natürlich ein bisschen so, ist klar. Man zu viert eine Wohnung mit einem Bad, einer Küche hat.
Absolut verständlich.
Aber der Median, das Haushaltseinkommen ist dramatisch anders. Der liegt eben bei Familien, was ich überraschend hoch fand, das muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, liegt bei Familien bei über 4.000 Euro. Aber bei Alleinstehenden ist der Median der Haushaltsnettoeinkommen 1.700 Euro. Und das ist, man denkt bei Alleinstehenden häufig an den Juppie, ne? Jung, 30, ein Einkommen. Da denkt man, da muss doch genug Geld da sein. Da muss doch mehr Geld da sein, als wenn man eine ganze Familie durchfüttern muss.
Was ist jetzt
Juppie? Young Urban Professional.
Ja, ich weiß, was also ein Juppie ist, aber warum ist der jetzt ihrer Sicht nach ein Juppie, der Alleinstehende?
Nein, das sage ich ja gerade, man denkt an die.
Ach so, ja, warum denken Sie denn an die?
Ja, weil ich, alleinstehend klingt jetzt erstmal wie jemand, der arbeitet, aber einfach gerade alleinstehend ist. Aber hinter dem Begriff alleinstehend.
Haben Sie auch mal so ein Juppie?
Also ich weiß nicht, ob ich...
Vielleicht denken Sie deswegen an den
Juppie. Also jung war ich mal. Ich hoffe,
kann man sich
einen
vorstellen, ne?
Schlimm ist, ich hatte schon damals graue Haare.
Graue Haare, ja, habe ich auch gerade.
Aber heute sind sie weiß, insofern. Es ist auch die Zeit, ist weitergegangen. Wie dem auch immer sei, ich hoffe, dass ich professional war. Ob ich damals dann so ein Großverdiener war, ich war ja damals schon in Berlin gelebt.
Haben Sie auch bei Haus und Grund. Mit 30 haben Sie noch studiert, ne? Sie waren noch in der Ausbildung. Waren Sie im Referendariat, oder?
Mit 30, Gott, jetzt muss ich erstmal rumrechnen. Nein, da war ich Doktorand.
Waren Sie Doktorand?
Da hatte ich wirklich wenig Geld, kann man nicht anders sagen.
Leid.
Nein. Nee, überhaupt nicht.
Berlin auch noch richtig billig, ne?
Mir hat man immer gesagt, ich weiß gar nicht, ob man diesen Spruch heute noch sagen darf, da eckt man wahrscheinlich
zitieren Sie
noch
mal von früher, dann sagen Sie ihn nicht richtig.
Ich zitiere von früher, Lehrjahre sind keine Herrenjahre.
Herrenjahre.
Und das wusste ich auch, aber ich wollte ja damals eine Promotion machen und es war eine wunderbare Zeit, aber dass ich in der Zeit finanziell keine großen Sprünge und keine Urlaube machen kann, wusste ich auch vorher. Aber das war auch nicht das, worauf es ankam an der Stelle. Ja. Also, hinter Alleinlebenden. Also
irgendwie waren sie doch ein Yuppie. Egal.
Irgendwie weiter. Mag sein. Aber hinter Alleinlebenden steckt eben nicht nur, ich sag mal, der arbeitende Alleinlebende, sondern vor allen Dingen der Student, der Azubi und alleinlebende Rentnerinnen und Rentner.
Ja.
Und die Gruppen haben natürlich oder sehr geringe Einkommen.
Menschen, die alleine durchs Leben gehen. So.
Ja, gut, ja. Aber wenn sie jetzt ein normales Durchschnittseinkommen haben, dann würde ihr Einkommen ja nicht bei 1700 Euro liegen. Das Durchschnittseinkommen liegt ja wesentlich höher.
Median.
Sie müssen aber dann ja, auch nicht im Median.
Aber
wir haben ja auch die Median. Ja.
So. Jetzt kommen wir mal zurück zu den Zahlen.
Es ist aber eben so, dass gerade die Rentnerinnen, Rentner, Studenten.
Ja, absolut richtig.
Die haben wesentlich weniger Geld. So. Und auch da, wenn man jetzt mal das Wohnen im Bestand anguckt, da ist das Bemerkenswerte, gibt es für Alleinlebende nur eine einzige Stadt, wo die Mietbelastungsquote über 30% liegt. Freiburg im Breisgau. Auch in Berlin, München, Hamburg, Frankfurt, Köln liegt für Alleinlebende die Mietbelastungsquote, die in den letzten Jahren nicht umziehen mussten, unter 30%. So, und dann wird es aber deutlich anders, das muss man sagen. Wer in den letzten Jahren alleinlebend umziehen musste,
ja,
da gibt es dann schon ein paar mehr Kreise, wo die Mietbelastung, und da sind wir dann genau bei den klassischen Ballungszentren, über 30% liegt. Und tatsächlich, auch das muss man der Ehrlichkeit halber sagen, Berlin, München, Freiburg, wieder die drei,
ja,
mit einer Mietbelastungsquote, die sogar bei Alleinlebenden und frisch umgezogen für eine 50 Quadratmeter Wohnung bei über 40% liegt.
Und da liegt in Wirklichkeit auch definitorisch das Problem.
Genau so ist es. So, wenn wir uns diese Zahlen und die Deutschlandkarten angucken, wie gesagt, kann jeder auf der hausundgrund.de, kann da mit der Maus rüberfahren und man sieht für jeden Landkreis, für jede kreisfreie Stadt genau die Mietbelastungsquote, das regionale Haushaltsnettoeinkommen, die regionale Netto-Kaltmiete, die ganzen Zahlen, wo sie herkommen, sind angegeben. Das ist nicht runtergerundet oder errechnet, sondern das sind die faktischen Zahlen aus den Kreisen. Wenn man diese Karten sieht, dann weiß man, dass die Maßnahmen, die ergriffen werden, vollkommen an den eigentlichen Problemen vorbeigehen. Denn warum bitteschön ist das Wohnen gefühlt? Wir kommen wieder zu Ihren,
ja,
100 von 100. Ne? Warum sind diese? Warum
genau, ist also das war jetzt eigentlich meine Frage gewesen.
Jetzt kommen wir dahin.
Warum fühlen die Menschen in Deutschland, dass Wohnen abartig teuer ist?
Weil die verdammten Heizkosten so teuer geworden sind. Und das ist der springende Punkt.
Also es liegt an den Nebenkosten.
Es liegt an den Nebenkosten, aber insbesondere an den Heizkosten, weil diese Kosten derart explodiert sind, das zeigt ja auch das Statistische Bundesamt, aber dass die gesetzlichen Maßnahmen, die ergriffen werden, über die wir jetzt auch im Wahlkampf schon wieder debattieren, Mietspiegelausweitung des Betrachtungszeitraums, Verlängerung der Mietpreisbremse, wir werden ja noch dazu kommen, was da alles vorgeschlagen wird, sind ja alles samt und sonders Maßnahmen, die ausschließlich zur Netto-Kaltmiete gehen. Das heißt, da, wo wir für Familien überhaupt keine Probleme haben, wo wir in wenigen Hotspots für Alleinlebenden ein Problem haben, aber die Kostenbelastung, die wir alle spüren und die uns sagen lässt, oh, ich muss mehr bezahlen, das sind die Nebenkosten und um die kümmert sich, da sehen wir gleich in den Wahlprogrammen, kein Schwein.
Kurzes, kleines Einmaleins nochmal zum Mitschreiben. Also in den Nebenkosten sind enthalten die Heizkosten. Die Grundsteuer, haben wir viel drüber gesprochen, fällt jetzt hoffentlich nicht so stark ins Gewicht, aber ist da, ne, wird wahrscheinlich bei dem einen oder anderen mehr ins Gewicht fallen.
Ja.
Wobei hier kleiner Exkurs, ich habe ja in dem Podcast schon erzählt, ich habe an einer Stelle ja einen Grundsteuerbescheid bekommen in Mecklenburg-Vorpommern mit 530% mehr. Jetzt habe ich gestern einen anderen bekommen, 20% weniger.
Na, dann ist so eigentlich gerechter Ausgleich.
Ist irre, ne? Ich dachte, die haben sich verdruckt. Oder es fehlt hinten eine Null. Aber es ist wirklich so.
Vielleicht ist das ja sogar so.
Okay, also ich lasse es jetzt. Ich sage jetzt auch nicht, woher es ist, falls Sie zuhören.
Aber in der Summe bezahlen Sie noch ein bisschen mehr, ne?
Bitte?
In der Summe bezahlen Sie noch mehr.
Nein!
Nein, ich meine,
ach so,
aufaddiert.
Wie aufaddiert?
Naja, also da, wo Sie weniger bezahlen, ist das weniger.
Ach so, in der,
weniger,
ja,
als
ja,
das
natürlich.
Mehr, da, wo
ja,
Sie mehr
bezahlen. Ja.
Nee, das ist die Summe.
Ja, nee, ich dachte, gut.
Plusrechnung
so.
Für einen Berliner Schüler. Plusrechnung.
Müssen Sie Ihren Kindern immer sagen, oder?
Nein. Achso. Sie haben doch hier in Berlin,
so,
dachte ich.
Jetzt kommen wir mal zurück zu den. Also, was ist in den Betriebskosten enthalten? In den Nebenkosten?
In den
Heizkosten, Grundsteuer, Abgaben wie Müll.
Abwasser.
Abwasser. Wenn
sie jetzt, und jetzt haben sie
Niederschlag immer auch toll, ne?
Ja, ja, Niederschlag. Die sollen jetzt auf dem Grundstück versichern, sondern ja. Im Grundstück jetzt eigentlich versichern. Aber sie haben gerade die öffentlichen Punkte genannt. Und wenn man jetzt klassische Betriebskostenabrechnung anguckt, dann machen diese genannten durch die öffentlichen Versorger definierten Nebenkosten 80% der Betriebskostensumme aus. Also wenn Sie jetzt 150 Euro Nebenkosten im Monat haben, dann sind 80% davon gerade diese genannten. Große Batzen ist natürlich das Heizen. Und das erklärt auch, warum die Leute da so zucken. Also, dass Gaspreise explodiert sind, wissen wir alle. Dass Strom, wer mit Strom heizt, ist ja immer mehr explodiert, wissen wir auch alle. War vor ein paar Jahren, haben wir für 8, 9 Cent die Kilowattstunde bezogen. Jetzt sind es 35, zum Teil 40. Und das macht das Wohnen teuer. Und wenn wir dann sehen, dass wir uns nur darüber unterhalten, die Netto-Kaltmiete deckeln zu wollen, und dann sagen wir uns mal, das wirkt gar nicht. Ja, warum wirkt's denn gar nicht? Ja, weil die Netto-Kaltmieten gar nicht steigen.
Also, Moment nochmal. Also, deswegen sagen Sie, die gesamte öffentliche sowie politische Diskussion über Wohnkosten geht völlig am Thema vorbei, weil sie sich ausschließlich auf die Netto-Mieten fokussiert und eigentlich müsste die, wir reden jetzt von Wohnkosten und das ist ja dann die Warmmiete, ne? Eigentlich müsste sie sich eigentlich auf den Teil der Betriebskosten konzentrieren. Und da steht nichts zu den Wahlprogrammen.
Richtig. Genau das ist der Punkt. Die öffentliche Debatte und das sag ich mal, das werfe ich ein Stück weit an der Stelle tatsächlich auch den Parteien der demokratischen Mitte jetzt mal vor. Diese Debatte findet mit Begriffen statt, die ja den normalen Wähler, ich meine, welcher Mensch möchte sich mit den Tiefen des Mietrechts und diesen ganzen Begriffen auseinandersetzen.
Außer Sie natürlich, ja.
Ja gut, aber es ist mein Job. Das ist mein Job. Deswegen, das ist für mich okay. Aber Politik und einen Bundestag gibt es ja auch gerade deswegen, damit ich mir als normaler Bürger über gewisse Themen keine Gedanken machen muss, weil ich die Profis im Bundestag sitzen habe, die Themen lösen sollen. So, die reden aber nur über die Mietpreisbremse, die aber völlig inhaltlich an den Wohnkosten vorbeigeht. Und deswegen haben wir Land auf Land ab die Wahrnehmung, ja, die machen da was und verschärfen nicht und das funktioniert ja alles nichts. Weil letztlich ist das, als wenn Sie zum Arzt gehen und sagen, ich habe so Ohrenschmerzen. Und dann sagt er Ihnen, ja, dann schiene ich Ihnen mal das Bein. Kommen Sie auch nicht weiter. Denn das Ohr tut weiter weh. Im Zweifel sind Sie noch langsamer unterwegs, weil Sie dann auch noch eine Schiene am Bein haben oder einen Gips. Wenn man sich die Zahlen anguckt, sind die politischen Vorschläge keine Lösung für die Herausforderung. Und ich glaube deswegen, dass es extrem wichtig ist, dass wir uns in der nächsten Legislaturperiode, und ich hätte mich eben gefreut, dass es auch jetzt schon im Wahlkampf geschieht, dass wir uns ehrlich machen, die Fakten angucken, kann ja jeder Politiker auf diese Karten klicken, und sagen, Mensch, wenn das die Fakten sind, dann muss ich doch nach einer Lösung dafür sorgen, dass das Problem gelöst wird.
Also das heißt, wir bräuchten eigentlich keine Mietpreisbremse, sondern wir brauchen eine Nebenkostenbremse.
Also Preisbremsen, Herr Flügge, jetzt muss ich hier ganz ehrlich sagen, ich dachte, Sie hätten das mitbekommen, dass wir als Verband für eine soziale Marktwirtschaft
stehen.
Und wir wollen weder eine Dönerpreisbremse, noch wollen wir eine Mietpreisbremse und wir wollen natürlich auch keine Strompreisbremse. Wir wollen einen sozialen, aber funktionierenden Markt, der dazu führt, dass die Preise für die Verbraucher günstig sind. Das stellen wir uns vor. Und ich muss nur politisch sagen, ich muss mich jetzt offensichtlich mal um die Energieversorgung in diesem Land kümmern. Ich meine, das ist der Dreh- und Angelpunkt und der Kern aller Probleme. Was sagen denn die Unternehmen, die aus Deutschland sich mit Abwanderungsgedanken tragen? Die weisen immer darauf hin, dass die Standortkosten, namentlich die Energie, zu hoch ist und ihre Produkte auf dem nun mal vorhandenen europäischen, zum Teil sogar globalen Markt, wegen dieser hohen Einstandskosten nicht konkurrenzfähig sind. Und das ist letztlich auch das Problem beim Wohnen. Jetzt hat sich die Politik natürlich eine Lage manövriert, wo wir keine, ich sag's mal, Grundversorgung haben, die noch irgendwie politisch akzeptiert ist. Kohle nicht wegen CO2, Atom nicht wegen der langen Lagerung des Atommülls. Dann sind wir auf Gas gegangen, jetzt haben wir kein Gas mehr. Das liegt jetzt an der politischen Situation mit Russland und der Ukraine und dem Krieg dort. Ja, nur haben wir jetzt leider nichts und jetzt bezahlen wir alle die Zeche. Und zumindest für den Bereich Wohnen kann ich sagen, wir müssen die energiepolitischen Herausforderungen dringendst und schnell lösen, dass Energie wieder bezahlbar wird. Das Thema Energiearmut ist unser Thema. Oder die Preise beim Thema Energie und dass die Menschen dadurch arm werden, aber nicht die Netto-Kaltmieten.
Jetzt könnte man natürlich sagen, es ist jetzt, also ich drehe jetzt mal ein bisschen provokant um, dann müssen wir dringend darauf setzen, dass wir weniger Energie verbrauchen, könnte ja auch eine Antwort sein. Also energetisch sanieren, hohe Standards im Neubau, dass, ne, also dass man im Prinzip möglicherweise das Haus von morgen gar keinen Strom mehr verbraucht, sondern vielleicht sogar produziert oder neutral ist. Dann haben wir nicht mehr so ein Problem mit dem Verbrauch. Also Verbrauchsreduzierung.
Verbrauchsreduzierung ist ja das, was Land auf Land ab geschieht. Insofern sehe ich da nicht so ein großes Problem, was man beim Bereich des Vermietens und Mietens sagen muss, durch die absolute Deckelung mit Centbeträgen im Gesetz, im Paragraphen 559 BGB bei der Modernisierungs- und Mieterhöhung, ist das komplett unattraktiv.
Wirtschaftlich,
klar. Es geht einfach nicht. Ja.
Auch im Einzelfall zu gucken, aber wahrscheinlich in der Mehrzahl erstmal.
Ist ausgeschlossen. Die Kosten für eine Modernisierung sind in den letzten Jahren komplett galoppiert. Die 50 Cent stehen weiter im Gesetz drin. Also allein schon, auch das muss man ja mal sagen, was ist das für eine Politik, die Centbeträge in einem Gesetz verankert, dass, wenn es gut läuft, noch 100 Jahre gilt. Also das sind so viele, ja, man muss es fast schon sagen, populistische Maßnahmen ergriffen worden. Und wir haben uns im Bereich der Mietenpolitik so sehr von den Fakten und Realitäten entfernt, dass ich es wirklich für elementar halte, was auch immer in der nächsten Legislaturperiode passiert, dass wir uns endlich den Fakten wieder annehmen. Alle sagen das immer, ja, wir wollen keinen Populismus, wir wollen uns um die Fakten kümmern und. Beim Thema Mieten und Wohnungspolitik kann ich nach den Daten, die wir hier haben, noch feststellen, wir haben dort keine faktenbasierte Politik. Wir haben ein paar Buzzwords neudeutsch, die Mietpreisbremse, die Mietspiegel als Rettung von allem drum und dran. Aber die Bürgerinnen und Bürger merken ja, es geht völlig an den Lebensrealitäten vorbei.
Also, Herr Warnecke, jetzt könnten wir noch natürlich irgendwie alle Wahlprogramme hier durchgehen und zerflennern und machen und tun. Ehrlich gesagt, halte ich das fast für überflüssig, weil das zentrale Thema haben Sie ja benannt. So, die Bezahlbarkeit des Wohnens, beziehungsweise auch die Mutter aller Probleme, warum es in Deutschland nicht bezahlbar ist.
So. Mutter aller Probleme, Herr Flügge, herrje.
Naja, Mutter aller Probleme, Vater des Verbands.
Naja, aber der Mutter aller Probleme kommt ja von Mutter aller Kriege und so, wissen ja, wer also, das war, ne?
Ja, gut, aber
Herr Jimini.
Lehrjahre sind keine Herrenjahre.
Ja, ja, ja. Also das ist, glaube ich, ein in Deutschland halbwegs, ja, akzeptierter Spruch, aber Mutter aller, wissen Sie, wer das gesagt hat?
Darf man das noch sagen? So, ja, jetzt kommen wir mal wieder zurück zum Thema. Also, das heißt, Haus und Grund wird sich insbesondere in der, wer auch immer diese neue Regierung stellen wird, wird sich noch mehr dem Thema Energie verschreiben.
Wir müssen uns mehr dem Thema Energie verschreiben. Wir müssen aber auch klipp und klar sagen, dass all diejenigen, die meinen, man könnte Mietenpolitik mit einer Mietpreisbremse machen, mit Ausweitung des Betrachtungszeitraums im Mietspiegel, mit einer Einschränkung der Modernisierungsmieterhöhung, dass die alle völlig auf einem falschen Pfad sind und auch auf einem populistischen Pfad. Und das werden wir so benennen müssen.
Herr Warnecke, ein klares Wort, was ich jetzt auch in diesem zum Schlusswort erkläre.
Lieber einen Wein trinken, wird doch deprimierend, über den Wahlkampf zu reden, ne?
Naja, ich meine, das bringt uns ja auch nicht weiter, ne? Sie sagen ja immer am Schluss jedes Gesprächs, lass uns lieber nach vorne gucken.
Da haben Sie recht. Wir gucken jetzt nach vorne und gucken, was der 23. Februar...
Haben Sie den Wahlschein denn schon erhalten?
Nein, habe ich noch nicht. Aber ich habe gehört, die werden auch noch gar nicht im Versand, weil irgendwelche Einspruchsfristen noch laufen.
Ja, dann weiß ich nicht, wem Sie zuhören. Ich hatte ihn gestern im Briefkasten.
Ehrlich?
Ja.
Haben wir die privilegierten Bewohner von Berlin-Mitte. Ich hab's geahnt. Da.
Ja, es ist, ja, klar. Bei mir wird er ja auch vom Bundeswahlleiter persönlich in Briefkasten eingeworfen. Bei Ihnen nicht, ja?
Ich habe keine Ahnung. Ich arbeite tagsüber und gucke nicht, wer meinen Briefkasten befüllt.
Ja, das weiß ich natürlich auch nicht, aber er hat noch ein persönliches Schreiben beigelegt, deswegen.
Ja, wahrscheinlich, damit sie auch ja richtig wählen hier, ne? Das ist
Es war nicht nur der Wahlschein, es war schon der Wahlzettel vorausgefüllt.
Und noch ein paar Geldscheine dazu gelegt.
Grüßen.
Ja,
also, Sie scheinen ja doch meinen Briefkasten zu überwachen.
Naja, ich muss ja wissen, was bei Ihnen los ist. So ist ja nicht, ja.
Herr Warnecke, vielen Dank für das Gespräch. Wir sind mit dem Frust in das Gespräch reingegangen. Wir gehen mit der guten Laune raus. Ziel erfüllt.
Wunderbar, genauso soll es sein. Da haben Sie völlig recht.
Bis zum nächsten Mal. Danke.